C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Immer dienstags um 12 Uhr.
Spät gelesen.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarettenfabrik.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlesesendung, die ihr immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr im Programm eures bevorzugten freien Radios hören könnt, dem Querfunk. Begrüßt haben wir euch mit Grinding Halt, und zwar in einer Version des Popcore Berlins. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns noch einmal mit dem Jahrestag des Grauens beschäftigen, nämlich der Wiederkehr des 7. Oktobers. Mit einem gleichnamigen Text der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus werden wir einsteigen. Danach haben wir einen kurzen Beitrag von Radio Rabe, das ist ein freies Radio in Bern. Da wird es gehen um die israelische Innenpolitik ein Jahr nach dem 7. Oktober. Wir werden uns mit der Bedrohung aus dem Libanon für den jüdischen Staat beschäftigen und wie sicher jüdisches Leben in Deutschland ist, fragt ein Beitrag von dem freien Radio aus Halle von Radio Korax. Wir wollen euch auch ein paar Veranstaltungsvorschläge machen, ein paar Ausgehtipps. Das ist dann wahrscheinlich eher interessant für die Hörerinnen und Hörer in Hamburg.
Tough times coming up without you, hard times on the look without you, good times leaving out without you, good times getting rare 'cause I love you. What made me sure that I won't lose you? Never even thought of times without you. How did I know you'd never leave me? What made me sure I won't displease you? Must be the devil who's telling me so. He's got you leaving me here on my own. The future's getting hard for me. I don't look forward to see. It's holding on to what I want to do, on to all the good times I've spent with you. I couldn't believe that I would ever be alone and you not with me. What kept me from trying a little harder to hold you by my side? It's the devil who's telling me so. He's got you leaving me here on my own.
Am 3. Oktober veröffentlichte die Hamburger Initiative gegen Antisemitismus einen Text betitelt mit Jahrestag des Grauens. Als in den Morgenstunden des 7. Oktober 2023 tausende Terroristen der Hamas, der Qassam-Brigaden sowie Angehörige anderer palästinensischer Milizen gemeinsam mit ZivilistInnen aus Gaza die Grenzen Israels überwunden hatten, brachten sie auf brutalste Weise so viele Menschen um, wie sie konnten. Die von ihnen verübten Grausamkeiten, Vergewaltigungen und Ermordungen von BesucherInnen des Supernova-Festivals in der Negev-Wüste und BewohnerInnen der Kibbutzim in der Nähe der Grenze zu Gaza nahmen sie per Bodycam oder Helmkamera auf und veröffentlichten ihre Gräueltaten teilweise im Livestream. Über 200 Israelis wurden aus ihrem Zuhause oder einem Festival, das der Feier von Liebe und Freiheit gewidmet war, entführt und werden teilweise bis heute unter grauenvollen Bedingungen gefangen gehalten. Viele der Geiseln mussten zuvor die Ermordung ihrer engsten Angehörigen mit ansehen. Bereits am Nachmittag des 8. Oktober fragte Tagesschau-Moderatorin Katrin Schlass den israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, im Tagesschau-Interview viermal, wo die Verantwortung in Israel dafür liege, dass dieser Angriff erfolgen konnte. Mit keinem Wort erwähnte die Interviewerin die an dem Tag bereits bekannten Taten. Das Schweigen zu dem als militärischer Angriff geplanten und durchgeführten Pogrom palästinensischer Einheiten verwandelte sich nicht nur in Kulturinstitutionen wie Theatern und Ausstellungshäusern, sondern vor allem auch an den Universitäten in den folgenden Monaten zu einer beredten Parteinahme für die palästinensische Seite. Während Israel einem unaufhörlichen Raketenkrieg aus Gaza, dem Libanon und dem Jemen ausgesetzt ist und dadurch ganze Landstriche unbewohnbar geworden sind, machen WissenschaftlerInnen, Nachrichtensendungen, linke DemonstrantInnen und RegierungspolitikerInnen immer wieder Israel als den Aggressor aus. Auch vor dem 7. Oktober 2023 war eine antisemitische Weltsicht, die Israel allein durch seine Existenz als Bedrohung ansieht, weit verbreitet. Dass auch nach dem schlimmsten antisemitischen Pogrom seit dem Holocaust weltweit Israel für das Geschehen in Gaza verantwortlich gemacht wird, statt die dortige Hamas-Regierung, macht den schwindenden Realitätsbezug von Nachrichten und öffentlicher Diskussion deutlich. Dass bei der in Reaktion auf den Überfall vom 7. Oktober stattfindenden israelischen Offensive auch palästinensische ZivilistInnen zu Schaden und zu Tode kommen, wird medial regelmäßig Israel zur Last gelegt und nicht der Hamas, die den aktuellen Konflikt mit den Massakern vom 7. Oktober letzten Jahres auslöste und zivile Infrastruktur, also Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Moscheen, als Kommandozentralen, Geiselversteck, für Raketenwerfer und andere Kriegsinfrastruktur nutzt. Regelmäßig heißt es im Live-Blog der Tagesschau, weder die palästinensischen noch die israelischen Angaben ließen sich unabhängig überprüfen, was die hierzulande herrschende Äquidistanz verdeutlicht. Zu einerseits einer Demokratie mitsamt Gewaltenteilung, Opposition, Meinungsfreiheit und transparent operierenden Medien und auf der anderen Seite einer terroristischen Autokratie. Wie schon mit der Hamas fühlen Tagesschau-Meldungen mit Hisbollah-Verlautbarungen mit, als wäre Israel nicht seit dem 7. Oktober einem anhaltenden Raketenbeschuss aus Gaza wie aus dem Libanon ausgesetzt gewesen. Kaum erwähnt in deutschen Medien wurden die Hunderttausende Binnenflüchtlinge innerhalb Israels, die aufgrund der Raketenangriffe aus dem Libanon und aus Gaza größtenteils bis heute nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die EinwohnerInnen gerade jener Kibbuzim, die am 7. Oktober überfallen wurden, hatten sich zuvor immer wieder für Gaza-BewohnerInnen eingesetzt, ihnen Krankenhausbehandlungen in Israel ermöglicht und in ihren Gemeinden MitarbeiterInnen aus Gaza beschäftigt. Unter anderem auf diese Weise kam die Hamas ja auch an ihre detaillierten Informationen über die örtliche Infrastruktur. Diejenigen, die am 7. Oktober die Grenze nach Israel durchbrachen und Menschen in den israelischen Ortschaften ermordeten, wussten, wo sich Schutzräume, Kindergärten und Jugendzentren befanden und wie sie dort eindringen konnten. Sie haben das nicht gemacht, weil Sie damit die innere Verfasstheit des Landes Israel kritisieren oder einen Dissens zur politischen Ausrichtung der derzeitigen israelischen Regierung ausdrücken wollen. Sie haben es auch nicht gemacht, um einen eigenen palästinensischen Staat innerhalb einer Zwei-Staaten-Lösung zu fordern. Sie haben das gemacht, weil Sie so viele Jüdinnen und Juden wie möglich töten wollen. Sie haben es gemacht, weil sie beabsichtigen, Israel von der Landkarte zu eliminieren. Das bedeutet die Parole Free Palestine, die sich auf so vielen Demonstrationen und Wänden auch in linken Projekten findet. Die psychische Verknüpfung dieser Parole mit der eigenen antisemitischen Projektion zeigte sich schon kurz nach dem 7. Oktober im Herbst 2023, als linke DemonstrantInnen in Deutschland Schriftzüge wie Free Gaza from German Guilt und Palestine will set us free oder Nie wieder für alle hochhielten. Die Hamburger Gruppe ARA setzt sich gleich überregional für terroristische Organisationen ein, für Palästina, den Libanon, den Jemen und forderte bereits eine Ein-Staaten-Lösung. Im Logo der Gruppe ist die Zerstörung Israels und die Ermordung oder erneute Vertreibung der israelischen Jüdinnen und Juden unverhohlen impliziert. Die Rede davon, dass Israel in Gaza einen Genozid verübe, ist in Deutschland besonders perfide und geschichtsvergessen. Seit dem Zweiten Weltkrieg möchte man hierzulande gerne die deutsche Täterschaft beim Mord an über 6 Millionen Jüdinnen und Juden während der Zeit des Nationalsozialismus leugnen, verdrängen oder sonst wie loswerden. Die Opfer von damals zu den Tätern von heute zu erklären, setzt den relativierenden Umgang mit der Shoah zielgerichtet fort. Bis heute wurde im Land der Erinnerungskultur keine wirkliche Konsequenz aus der versuchten Auslöschung des Judentums und dem organisierten Massenmord gezogen, die etwa auch eine nennenswerte Entschädigung der Überlebenden und Nachkommen der Opfer umfasst hätte. Zwar erklärte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson. Praktische Folgen aber, wie etwa eine reelle Unterstützung Israels im Kampf gegen die islamistischen Mörder, diplomatischer Druck auf ihre Komplizen im Iran, weitere Verhandlungen mit und weitere materielle Unterstützung der PalästinenserInnen erst nach Entwaffnung der Hamas und Freilassung der Geiseln, Fehlanzeige, die Vergangenheit der eigenen Familie inklusive unangenehmer Alltagsfragen wie der, wo das Familienvermögen, die großelterliche Immobilie oder das vererbte schöne Tafelsilber so herkommen, wird hierzulande in den meisten Fällen bis heute lieber nicht thematisiert. Der Schriftsteller Ralph Giordano bezeichnete dieses Versagen der deutschen Gesellschaft nach dem Holocaust als die zweite Schuld. Auch im muslimischen Antisemitismus schwelt der brennende Wunsch danach, Israel als Täter zu sehen. Der Staat Israel erinnert allein durch sein Vorhandensein immer wieder an die Notwendigkeit eines jüdischen Staates in einer antisemitischen Welt. Die antisemitische Projektion macht lebenden Jüdinnen und Juden zum Vorwurf, dadurch, dass sie auf der Welt sind, an den von Deutschen verübten Genozid zu gemahnen. Doch nicht Israel agiert genozidal, sondern genozidal sind die Fantasien derjenigen, denen die Wortverbindung Israel Genozid sofort in den Kopf kommt, wenn vom jüdischen Staat die Rede ist. Als konkreter Vorwurf entbehrt dieser antisemitische Reflex jeder materiellen Grundlage. Die israelische Offensive versucht mehr als alle anderen nationalen Armeen der Welt, aktiv zivile Opfer zu vermeiden. Von keinem Staat sonst ist bekannt, dass er Zeltstädte als Fluchtort für Angehörige des militärischen Gegners aufstellt. Anstatt von der palästinensischen Seite eine sofortige Entwaffnung und die Freilassung aller am 7. Oktober entführten Geiseln zu fordern, geben sich die Hamas-VersteherInnen hierzulande pazifistisch, indem sie Israel dämonisieren. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist vollkommen unklar, wie dem vormarschierenden Antisemitismus in Zivilgesellschaft, Kulturbetrieb, weiten Teilen der Medienlandschaft und von explizit islamistischen Regimes wie etwa im Iran Einhalt geboten werden kann. Seit einem Jahr ist für die Menschen in Israel die Welt nicht mehr dieselbe. Holocaust-Überlebende fielen im hohen Alter doch noch antisemitischen Horden zum Opfer. Kinder wurden von Hamas-Angehörigen dazu gezwungen, Videos von der Ermordung ihrer Angehörigen anzusehen. Sexuelle Gewalt gegen Israelinnen wurde gezielt und mit unglaublicher Brutalität ausgeübt. Diejenigen, die nach monatelanger Gefangenschaft in palästinensischen Terrortunneln immerhin freigelassen wurden, werden jahrelang, vermutlich ihr Leben lang, mit den psychischen und physischen Folgen zu kämpfen haben. Das Trauma betrifft die gesamte israelische Bevölkerung. In den globalen antisemitischen Ausbrüchen ist die Welt als Ganzes dem 7. Oktober noch näher gerückt als vor einem Jahr. Stellvertretend für die über 1200 israelischen Opfer des Hamas-Überfalls gedenken wir Carmel Gatz, Eden Jerushalmis, Alexander Lobanovs, Almog Sarusis, Hirsch Goldberg-Polins und Ori Daninos, die bis Ende August 330 Tage unter kaum vorstellbaren Bedingungen in den menschenfeindlichen Tunneln der Hamas verbrachten und schließlich willkürlich von der Hamas ermordet wurden. Möge ihr Andenken ein Segen sein. We'll be right back. Ihr hört Quergelesen bei Querfunk auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. Zuletzt hörtet ihr das Stück Ventilatir von dem Kammerflimmern-Kollektiv und davor stellten wir euch einen Text vor, den die Hamburger Initiative gegen Antisemitismus am 3. Oktober veröffentlicht hat. Jahrestag des Grauens. Ebenfalls am 3. Oktober strahlte das Freie Radio in Halle, Radio Korax, einen Beitrag aus, den wir euch nun im Folgenden zu Gehör bringen möchten, verehrte Hörerinnen und Hörer. Vor einem Jahr griff die radikal-islamische Hamas Israel an, tötete 1200 Menschen, verletzte Tausende und nahm Hunderte Geiseln. Die Folgen des Angriffs waren weltweit spürbar, auch in Deutschland, wo die jüdische Gemeinschaft seitdem zunehmenden Unsicherheiten ausgesetzt ist. Über 200.000 Jüdinnen und Juden leben in Deutschland und viele berichten von wachsendem Antisemitismus. Antisemitische Straftaten nehmen weiter zu. Allein 2023 wurden mehr als 2500 Vorfälle gemeldet. Synagogen und jüdische Einrichtungen sind stark gesichert und das Gefühl der Bedrohung ist allgegenwärtig. Besonders alarmierend ist die Zunahme antisemitischer Vorfälle an Universitäten und im digitalen Raum, wie sozialen Medien und Dating-Apps. Eine Studie zeigt, dass über 20% der Deutschen antisemitische Einstellungen haben, was in Krisenzeiten noch verstärkt wird. Die Bedrohung durch antisemitische Anfeindungen und Übergriffe ist für die Gemeinschaft nach wie vor alltägliche Realität. Ein Jahr nach dem Hamas-Angriff bleibt die Frage, wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland?
Es gibt eine reale Zunahme der objektiven Gefährdung von Juden und Jüdinnen und jüdischen Einrichtungen, wenn sie als solche identifizierbar sind seit dem 7. Oktober.
Sirens are going off, which has not occurred here for really today, certainly, or the last several days. They're quite extensive sirens. You hear them all over Tel Aviv right now. This just started about 15 seconds, maybe 30 seconds ago. So it remains to be seen. If rockets do come, generally they come from that direction. That sounded like Iron Dome interception.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen.
Frauen und Männer als Geiseln in Social-Media-Videos der Hamas. Aus ihren Häusern geholt, von der Straße gezerrt, im Morgengrauen verschleppt. Geiseln sollen sie sein für die radikal-islamische Hamas, vielleicht als Schutzschilde oder zum Austausch gegen eigene Kämpfer.
Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor.
Die palästinensische Hamas hat in den frühen Morgenstunden eine regelrechte Invasion gestartet. Einen terroristischen Großangriff, der in Israel traumatische Erinnerungen an den Yom Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren weckt und wohl auch wecken soll. Mit dem Überraschungsmoment an einem jüdischen Feiertag und mit dem Ausmaß der Attacken.
Am 7. Oktober 2023 übte die Hamas mit einem barbarischen Überfall einen Anschlag auf die israelische Zivilbevölkerung aus. Dabei wurden Menschen sadistisch getötet, missbraucht und vergewaltigt. Araberinnen und Jüdinnen, Frauen und Kinder. Die Szenen der Morde und Vergewaltigungen, bei denen neben der Hamas auch die zivile palästinensische Bevölkerung plünderte und mordete, wurden teils auf Facebook gestreamt. Videos von zerstückelten Frauenleichen, geköpft, mit unzähligen Knochenbrüchen versehen und PalästinenserInnen, die mit Halbtoten posieren. Der blanke Terror, schwer vorstellbar, eigentlich unmöglich. Es sprechen zu viele JournalistInnen, Intellektuelle, ExpertInnen und Deutsche über den Nahostkrieg, meist ohne einen persönlichen Bezug zu diesem zu haben. Wir wollen sprechen über die Situation hier in Deutschland. Das Sicherheitsgefühl der JüdInnen in Deutschland hat sich seit dem Terroranschlag in Israel am 7. Oktober 2023 verändert. Das sagt eine Künstlerin mit jüdischen Wurzeln, die in Halle lebt. So empfindet sie die Situation nach dem Anschlag.
Mit dem 7. Oktober, würde ich sagen, ist natürlich das Thema Antisemitismus viel mehr wieder auf die Agenda gekommen. Aber es hat auch noch mal mehr die Gesellschaft gespalten, weil einfach noch mal sichtbarer wurde, an welchen Stellen keine Aufarbeitung stattgefunden hat und die Politik einfach auch geschlafen hat und somit dann auch natürlich die Gesellschaft. Und ich denke, dass es für Menschen mit jüdischen Wurzeln ein großes Risiko ist, über das Thema zu sprechen, weil die Anfeindungen, die nach dem 7. Oktober entstanden sind, so ein großes Ausmaß genommen haben, dass viele einfach Angst bekommen haben, überhaupt sich dazu zu äußern, einschließlich mir selbst.
Gerade in der Kunstwelt und im akademischen Betrieb ist der Antisemitismus in den Monaten nach dem Anschlag stark gestiegen. Studierendengruppen wie Students for Palestine, die Boykott- und Cancel-Aufrufe teilen, geflüchtete Menschen, die JüdInnen in Berlin auf offener Straße anspucken und mit Gürtelschnallen auspeitschen, oder Hubert Aiwanger, der mit antisemitischen Flugblättern eine kleine Jugendsünde begangen hat. Was es braucht, ist Solidarität und Zusammenhalt. Wie kostbar jüdischer Zusammenhalt heute ist, erfährt Dr. Nora Pester hautnah. Sie ist die Verlegerin des Leipziger Verlags Hendrich und Hendrich und dort betreut sie jüdische Autorinnen und Autoren. Nora Pester bekommt die Stimmung ihrer AutorInnen nach dem 7. Oktober hautnah mit.
Der 7. Oktober 23 und seine Folgen waren eine Zäsur und sind es bis heute, wie wir sie, glaube ich, vorher in diesem Ausmaß seit der Shoah noch nicht erlebt haben. Also wir haben oft schon vorher auch mit dem Begriff Zäsur hantiert, auch mit Blick auf den Anschlag von Halle am 9. Oktober vor 5 Jahren. Aber hier muss ich wirklich auch mit Blick auf unsere Autorinnen und Autoren, auf unsere Partner konstatieren, dass wir immer von einem davor und danach sprechen.
Die Übergriffe auf jüdische Menschen haben sich seit dem Terroranschlag der Hamas extrem gehäuft. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, dokumentiert objektiv und wissenschaftlich Angriffe verbaler und körperlicher Natur auf Juden und Jüdinnen in Deutschland. Die Zahlen aus dem Jahr 2024 sind erschreckend.
Noch mehr als vor dem 7. Oktober stehen Juden und Jüdinnen in Deutschland seit dem 7. Oktober vor der Frage, wie sicher bin ich, wenn ich als Jüdin und Jude erkennbar bin auf der Straße, aber auch meine jüdische Identität bekannt ist unter meinen Kolleginnen, meinen Kommilitoninnen etc. Es ist die gesellschaftliche Debatte, wir nennen das eine Gelegenheitsstruktur für antisemitische Handlungen nach dem 7. Oktober, führt dazu, dass erkennbare Juden und Jüdinnen zu Adressatinnen antisemitischer Handlungen werden in ganz alltäglichen Situationen von Menschen, die sie kennen, die quasi durch diese Situation Juden und Jüdinnen zur Rechenschaft ziehen für das Agieren des israelischen Militärs oder von ihnen einverlangen, sich von Israel zu distanzieren. Uns sind Fälle bekannt, wo jüdische Studierende an Hochschulen im Prinzip als, weil sie sich nicht distanzieren von dem jüdischen Staat, als Zionisten und ja, als legitime Angriffsziele markiert werden.
Sagt Benjamin Steinitz. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. Als Mensch mit jüdischen Wurzeln ist man also ein legitimes Angriffsziel. Völlig unabhängig davon, wie man sich zum Krieg in Israel positioniert. Man ist blinde Projektionsfläche für den Hass vieler Menschen. So weit, so schlecht. Für Jüdinnen und Juden leider nichts Neues.
Zum einen würde ich sagen, durch den Überfall am 7. Oktober haben sehr viele ihre Maske fallen lassen. Und ich glaube, biodeutsche Menschen würden sagen, oh Gott, der Antisemitismus ist zurück. Menschen mit jüdischen Wurzeln sagen oder jedenfalls aus meiner Perspektive und mit den Menschen, die auch jüdische Wurzeln haben, mit denen ich mich unterhalte, wir sagen, er ist nicht zurück, er ist einfach jetzt noch mehr und unverhohlener zum Vorschein getreten und war nie weg.
Das sagt eine Künstlerin mit jüdischen Wurzeln, die in Halle lebt und namentlich nicht genannt werden möchte. Es bleibt, was war. Ein Gefühl, das dem der Resignation und Ohnmacht nahe kommt. FreundInnen, die unbedingt deine Verurteilung gegenüber der Politik Israels bestätigt haben möchten, OkCupid-Profile von Bio-Deutschen mit Free Palestine-Parolen oder Date mich nicht, wenn du Bulle, Nazi oder Zionist bist. Aber das ist nur Israel-Kritik, sagen sie.
Definitiv ist hier gerade die Situation in der Kunst- und Kulturszene besonders irritierend. Und das erleben wir oder eben unsere Autorinnen und Autoren auf, ich würde mal sagen, zwei Ebenen. Einerseits verlieren wir immer mehr, ich würde es jetzt mal als Schutzräume bezeichnen. Das erleben wir ja gerade auch in diesen universitären oder kunstakademischen Räumen, wo ja auch Studierende darauf angewiesen sind, dass sie die für ihre Arbeit nutzen können. Ne? Nicht jeder hat ein privates Atelier, in das er sich dann zurückziehen kann, sondern dafür sind ja genau diese Räume da, dass sie für alle zugänglich sind und genutzt werden können. Also diese Zugänglichkeit ist massiv eingeschränkt. Der Rückzug ins Private findet vermehrt statt. Man wird ausgeschlossen aus dem öffentlichen, partizipativen Raum. Und das andere ist eben das wirkliche Verbot des gesprochenen Wortes. Also wenn Vorträge gehalten werden, Präsentationen, Buchvorstellungen, Diskussionen, dass eben massiv interveniert wird und die Aussagen, Stellungnahmen unserer Autorinnen und Autoren unterbrochen mit, ja, ich muss es leider oft sagen, mit Lügen, mit falschen Fakten widerlegt werden, also dass ihnen ja regelrecht der Mund verboten wird, respektive eben ihnen das Recht abgesprochen wird, sich öffentlich zu artikulieren, weil dies nicht mit den vermeintlich pro-palästinensischen, ich würde sie ja gar nicht so bezeichnen, Positionierungen übereinstimmt.
Sagt Verlegerin Nora Pester. Bei einem Spaziergang diesen Sommer in Berlin ging ich an der Synagoge an der Oranienburger Straße in Mitte vorbei. Ein ambivalentes Gefühl. Die Gesichter der israelischen Geiseln, die ausgedruckt auf Papier am Zaun der Synagoge hingen, ließen mich erschaudern. Davor Zäune und Absperrungen, bewaffnete Polizei. Alles abgesperrt und gesichert. Geschützt vor Angriffen derjenigen, für die gute Juden nur tote Juden sind. Fühle ich mich beschützt von den deutschen Sicherheitskräften? Nein. Aber bedroht auch nicht. Man hat das Gefühl, es ist ihnen völlig gleichgültig, ob sie eine Synagoge bewachen oder Hooligans auf dem Weg zum nächsten Auswärtsspiel. Im Montbijou-Park, Bio-Deutsche, mit Palituch. Es soll ein Symbol für die Solidarität mit den PalästinenserInnen sein. Mein Davidstern, den ich immer trage, sicher verdeckt unterm T-Shirt. Ein Gefühl der Panik steigt auf. Ein Gefühl der Zerrissenheit. Was würde passieren, wenn ich ihn offen trage, wie die Leute im Park ihr Palituch? Auf der Straße treffen wir eine zukünftige Studentin. Sie erzählt uns vom antisemitischen Jargon gutbürgerlicher deutscher Verhältnisse.
Es ist halt auch einfach immer so dieses Unterschwellige, dass Leute vielleicht selber auch nicht verstehen, dass es Antisemitismus ist oder so. Auch immer mal wieder diese Sprüche von zum Beispiel den älteren Generationen, also von meinem Vater oder so. Hört man das ja auch immer mal wieder, wie oft ich schon das Gespräch hatte, dass man das ja schon noch ein bisschen nachvollziehen kann aus der Sicht von den Leuten damals und sowas. Und also schon öfters sowas gehört gehabt, ja.
2024 in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. Es wird kälter. Der Winter hält Einzug in die Republik und während die Ampel aufgestachelt von Landtagswahlen populistisch über Grenzkontrollen und das Abschieben schwadroniert, Symbolpolitik betreibt, bewachen Polizei und Staatsschutz weiter Synagogen. Wir fühlen uns heimatlos, alleingelassen.
Das ist, glaube ich, generell in der Menschheit die allergrößte Herausforderung. Verzeihen, 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 weil sonst wird es immer weitergehen und sich im Kreis drehen. Ich finde es auch schwer, mich mit Menschen gegenüber zu sitzen, die Juden gerne tot sehen wollen. Aber ich glaube, am Ende, ja, ist der einzige Weg Verzeihen und Akzeptanz und vor allem, dass man an erster Stelle möchte, dass alle Menschen leben und nicht nur die Seite oder nur die andere Seite. Das ist einfach eine Verkürzung Und natürlich kann man darüber streiten, wer war als erstes da. Aber am Ende sollte es ja darum gehen, dass alle Menschen ein Recht haben, einen eigenen Staat zu haben. So wie das Juden haben sollten, aber auch Palästinenser, natürlich. Das steht außer Frage. Und das finde ich schade, dass man das auch immer so betonen muss als Mensch mit jüdischen Wurzeln, wenn man erklärt, warum Israels Existenzrecht wichtig ist. Dass davon ausgegangen wird, dass man nicht möchte, dass Palästina existiert.
Albträume von Deportationen sind gerade mein nächtlicher Alltag. Mein Unterbewusstes weiß vom sich nähernden Jahrestag. Ein Gefühl, weit weg zu müssen aus Deutschland. Fluchtgedanken. Wohin?
Ich habe schon sehr oft überlegt, Deutschland zu verlassen, weil ich einfach so viel Angst habe und nicht weiß, was passiert, wenn das alles noch stärker und flächendeckender Überhand nimmt. Ich habe vor dem 7. Oktober oft gedacht, ich möchte gerne auch die israelische Staatsbürgerschaft haben. Ich glaube, das haben ja so alle Menschen mit jüdischen Wurzeln. So die Sicherheitskarte, wenn es in Deutschland wieder schlimm wird, gehen wir halt nach Israel mäßig. Aber seit dem 7. Oktober, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das für mich persönlich nicht mehr so den Weg, dass ich nach Israel gehe, weil ich einfach zu große Angst hätte, da auch in Gefahr zu sein.
Ich weiß nicht, wie es sich weiterentwickeln wird um meine Freiheit und die vieler meinesgleichen in Deutschland, in Israel, in Europa und auf der ganzen Welt. Aber wir Menschen mit jüdischem Hintergrund, ganz gleich welcher Pass und welche Klassenzugehörigkeit, wir alle haben Vorfahren, die uns schon immer sagten, es wird noch kommen. Eine Zeit, die unser Leben auf ein Davor und Danach teilt.
Hour, never.
Der Popchor Berlin war das gerade eben nochmal, den ihr gehört habt. Und davor hörten wir den Beitrag ein Jahr nach dem 7. Oktober. Wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland? Von Radio Korax vom 3. Oktober. Am 14. Oktober ging ein Beitrag bei Hagalil.com online, der sich mit der Bedrohung für Israel aus dem Libanon beschäftigt. Diesen wollen wir euch noch kurz zu Gehör bringen. Der internationale Druck auf Israel wird täglich größer. Für Israel ist der Krieg gegen die Hisbollah essentiell, wie sich jeden Tag mehr zeigt. Die Bedrohung durch die Terrormiliz zeigt sich in unterschiedlicher Weise. Der ganze Norden, bei weitem nicht nur die grenznahe Gegend, sondern die Golanhöhen, ganz Galiläa, aber auch Jezreel-Ebene und der Großraum Haifa, werden täglich, teilweise heftig beschossen. Vor allem Haifa, eine Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern, hat derzeit mehrmals täglich Raketenalarm. Daneben gibt es die Bedrohung durch Drohnen, die relativ niedrig fliegen und schwieriger zu orten sind. Bereits im Juli konnte eine solche Drohne aus dem Jemen unbemerkt bis nach Tel Aviv gelangen, wo sie explodierte und dabei einen Mann tötete. Drohnen kommen derzeit auch aus dem Irak nach Israel und auch die Hisbollah setzt nun vermehrt Drohnen ein. An Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, lösten Drohnen der Hisbollah abends um 22.30 Uhr Luftalarm in Herzliya, Ramat HaSharon und Hod HaSharon aus. Eine Drohne konnte abgefangen werden, eine weitere krachte in ein Altenheim in Herzliya. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Anders am Sonntagabend. Eine Drohne aus dem Libanon konnte nicht abgefangen werden und schlug in der Nähe von Binyamina in einer Militärbasis der Golani-Brigade ein, direkt in den Speisesaal, der gerade voll besetzt war. 4 Soldaten sind dabei gestorben, 4 junge Männer, 19 Jahre alt, in der Grundausbildung. 7 weitere wurden schwer verletzt, insgesamt gab es 69 Verletzte. Die Bedrohung durch Beschuss ist dabei nur ein Teil des ganzen Bildes. Beim Vorrücken der israelischen Armee im Süden des Libanon zeigt sich noch ganz anderes. In jedem Haus, das die IDF einnimmt, findet sich ein Waffenlager. Jedes einzelne Haus wurde von Hisbollah entsprechend so genutzt, die Bewohner der Gefahren, die dadurch entstehen, ausgesetzt. Neben zahlreichen Tunnelschächten wurde auch ein Tunnel entdeckt, der auf israelisches Staatsgebiet führt. Nur wenige Dutzend Meter von den Stellungen der UNIFIL-Posten entfernt, stieß die IDF auf unterirdische Waffenlager unter der Nase der internationalen Peacekeepers also. Hisbollah nutzte ganz gezielt sowohl die eigenen Zivilisten wie auch die UNIFIL-Posten als Schutz. Ganz ungestört in den letzten Jahren. Dabei plante die Terrormiliz einen Angriff auf Israel, der dem Vorgehen von Hamas am 7. Oktober 2023 ähnelte. Die Angaben der israelischen Armee lassen sich nicht immer unabhängig prüfen, das ist richtig. Allerdings haben sowohl israelische wie auch internationale Journalisten bereits aus dem Südlibanon berichtet. Die Bilder sprechen für sich. Die Invasion und das Vorgehen der IDF gegen die Terrorstrukturen der Hisbollah hätten keinen Moment später starten dürfen. Thank you. zum Ende der heutigen Ausgabe von Quergelesen möchten wir euch noch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Waren die letzten Ausgehtipps eher auf Berlin und auf Karlsruhe und auf das Sendegebiet des Querfunks bezogen, so sollen es diesmal ein paar Hinweise sein für Hörerinnen und Hörer in Hamburg, die zu besuchen die Redaktion Quergelesen empfiehlt. Bereits jetzt am Freitag, dem 18.10., geht es beim Antifa Dresden in der Roten Flora am Schulterblatt in Hamburg ab 19 Uhr um Rassismuskeulen und Antisemitismusknüppel. In der Ankündigung heißt es, linke Positionen, die Israel solidarisch oder einfach nur nicht israelfeindlich sind, werden von anderen Linken lange schon als rassistisch angegriffen. Zunehmend geraten sogar Aktivitäten gegen Antisemitismus ins Visier. Bekenntnisse zu Israel unter Linken gelten als deutsch, provinziell oder kolonialistisch und werden als Durchsetzung von Staatsräson gegen aufrechte Linke und MigrantInnen mittels Polizeiknüppel diffamiert. Was für ein Rassismusverständnis steckt dahinter? Was genau sind die Vorwürfe und wie tragfähig sind sie? Wo treffen kritische Einwände und Vorwürfe einen Kern von Konformismus? Welche linken und antirassistischen Standards gilt es gegen eine tatsächliche staatliche Instrumentalisierung von Antisemitismusbekämpfung zu verteidigen? Diskutiert wird am Freitag ab 19 Uhr in der Roten Flora dazu mit Rosa Faver aus Berlin. Sie ist politische Bildnerin zu Rassismus, Antisemitismus und Migration. 10 Tage später, also am 28. Oktober, das ist dann ein Montag, lohnt es sich, in die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg zu gehen. Dort findet im Lichthof ebenfalls ab 19 Uhr eine Buchvorstellung statt. Vorgestellt wird das Buch von Benny Morris, 1948, der erste arabisch-israelische Krieg. Das Buch vorstellen und diskutieren werden Johannes Bruns und Peter Kattmann, diese sind die Übersetzer des Buches aus dem Englischen, sowie der Historiker Andreas Stahl. Und zuletzt wollen wir noch auf eine Veranstaltung in Hamburg hinweisen, die Mitte November, nämlich am 15. November, besuchbar ist, nämlich um 19 Uhr im Otto-Stern-Hörsaal, das ist an der Universität Hamburg. Chantal El-Hellou aus Jena spricht an diesem Abend über queere Israel-Feindschaft und Judith Butlers Verteidigung der Barbarei. Nachdem am 7. Oktober 2023 die Hamas und Angehörige anderer palästinensischer Milizen auf brutalste Weise so viele Menschen wie möglich ermordet hatten und dabei systematische sexuelle Kriegsgewalt an Frauen in Israel begingen, haben die feministischen Bewegungen ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ein Großteil verweigerte die Solidarisierung mit den israelischen Opfern sexueller Kriegsgewalt. Einige FeministInnen und queere AktivistInnen schlugen sich gar offen auf die Seite der islamistischen Schlechter und schlossen sich damit einem antisemitischen Konsens an, den sie mit rechtsextremen und islamistischen Gruppierungen teilen. Dadurch haben sie sich in inhaltliche Nähe von Zusammenhängen gebracht, die sich nicht zuletzt durch ihren Hass auf Frauen und auf jegliche Formen sexueller Abweichung definieren. Diese Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Chantal El-Hellou wird präsentiert von Shira, Sisters of Hamburg Against Islamism, Racism and Antisemitism und der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus.